श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ पंचमोध्याय कैपिटल 5। इम dritten Kapitel stellt Arjun die Frage: O Herr, wenn du den Yoga der Erkenntnis für besser und höher als den Yoga des Handelns hältst, warum zwingst du mich zu bösen Taten? Zu jenem Zeitpunkt schien dem Arjun der Yoga der Erkenntnis einfacher als der Yoga des Handelns. Denn beim Yoga der Erkenntnis wird uns auf jeden Fall ein Gewinn zuteil. Bei der Niederlage die Göttlichkeit und beim Sieg die Weltherrschaft. Aber im gegenwärtigen Zustand erkennt er die Unentbehrlichkeit des Handelns. Das heißt, es ist ihm bewusst, dass sich das Handeln nicht vermeiden lässt. Dazu empfiehlt ihm Yogeshwar Sri Krishna eine Lehre bei einem weisen Erfahrenen, denn nur er kann ihm alles vermitteln. Dann, bevor er sich für einen der beiden Wege entscheidet, spricht er ihm diese Bitte aus.
Sanyasam karmanam Krishna Punaryogam chashamsasi Yachreya etayorekam Tanme bruhi sunishchitam.
O Sri Krishna, das Handeln preist du mal in Bezug auf den Yoga der Erkenntnis und mal auf den des selbstlosen Handelns. Bitte überlege es dir genau und empfehle mir dann den Weg, der zum besten Wohl der Menschen führt. Es ist doch verständlich, dass ihr von den zwei vorgeschlagenen Richtungen nach der einfacheren fragen werdet. Wer nicht fragt, der will nicht gehen. Auf Arjuns Bitte erläutert Shri Krishna:
Sanyasa karma yogascha Nishreyasakaravubhav Tayostu karma sanyasat karma yogo vishishyate.
O Arjun, beide Wege, der der Erkenntnis und der des selbstlosen Handelns, führen dich zum Höchsten. Aber das selbstlose Handeln ist im Vergleich besser. Und warum?
Geya sanitya sanyasi yo na dveshti na kaṃkṣati nirdvandvo hi mahābhāvo sukham bandhāt pramuchyate.
O langarmiger Arjun, Sanyasi ist der weder Neid noch Begierden hat, sei er auf dem Pfad der Erkenntnis oder des Handelns. So ein von Wut und Neid und so weiter erlöster Glücklicher wird von den weltlichen Bindungen befreit.
Sankhya Yoga Prithag Bala Pravadantina Pandita Ekamapyasthita Samyag Ubhayorvindate Phalam.
Nur die, denen es noch an Reife mangelt, nicht aber die Weisen, sehen darin Verschiedenheit. Denn der mit einem festen Verstand, egal aus welcher Schule, gelangt zum Höchsten. Das Ergebnis der beiden ist gleich. Deshalb sind die Wege auch gleich.
Yat Sankhyai Prapyate Sthanam Tad Yogairapi Gamyate Ekam Sankhyam Cha Yogam Cha Yah Pashyati Sa Pashyati.
Wohin der Studierende aus der Schule der Erkenntnis gelangt, dorthin gelangt auch der aus der Schule des selbstlosen Handelns. Wer die beiden Gewinner gleich betrachtet, der ist der echte Kenner der Wahrheit. Wenn der Gewinn von den beiden gleich ist, warum zeigt er diese Vorliebe für das Handeln?
Sanyasastu Mahabaho Dukkhamaptu Mayogatah Yoga Yukto Munir Brahma Nachirenadhi Gacchati.
O Arjuna, wenn man der Welt nicht entsagen kann und deshalb an allem verhaftet bleiben muss, dann kann man nicht selbstlos handeln. Und das ist eine Ursache der Betrübnis. Wenn ihr auf dem Pfad des Yogas nicht einmal den ersten Schritt tut, dann ist dies unmöglich. Wer dem Erhabenen nachsinnt, wessen Geist und Sinne sich gelegt haben, so ein Meditierender kann Kraft des Karma-Yoga in Kürze zum Absoluten gelangen. Auch beim Yoga der Erkenntnis hat man zu handeln. Die Bedingung gilt auch für den Yajna, die Gebetsopferung. Der einzige Unterschied besteht in den Perspektiven der Handelnden. Der eine handelt seine Gewinne und Verluste abwägend und der andere, der selbstlose Yogi, handelt, sich auf seinem Gott verlassend. Ist das nicht auch der Fall bei einem internen und einem externen Studenten, zum Beispiel beim Fernstudium? Beide haben dasselbe Studium, denselben Syllabus, dieselbe Prüfung, denselben Prüfer. Genauso haben die beiden Yogin denselben Weisen als Lehrer, nur die Perspektiven der Studierenden sind unterschiedlich. Natürlich stehen dem Internen bessere Einrichtungen zur Verfügung. Kurz zuvor hat Sri Krishna gesagt, Wut und Lust sind schwer besiegbare Feinde. O Arjun, töte sie! Arjun erschreckt sich. Da sagt Sri Krishna, die Sinne sind mächtiger als der Körper. Jenseits der Sinne steht der Geist. Über dem Geist steht der Verstand. Aber über dem Verstand steht deine Urform, die dich anregt. Wenn du auf diese Weise dich einschätzend, deine Stärke erkennend, selbst genügsam handelst, dann findet der Yoga des Handelns statt. Sri Krishna hat gesagt, das selbstlose Handeln heißt, den Geist verfestigen, deine Taten mir widmen, ohne Liebe und Begierden und ohne Sorgen handeln. Verlasse dich auf mich und handle. Der Prozess und das Ergebnis der beiden Handlungen sind gleich. Sri Krishna betont, ohne Handeln ist die Erlösung unmöglich. Er sagt, man kann nicht einfach Däumchen drehen, dasitzen und meinen, ich bin Gott, ich bin rein, ich bin erleuchtet. Also, ich habe keine Verpflichtungen mehr und ich brauche nicht mehr zu handeln. Was ihr seht, sind nicht meine, sondern die Tätigkeiten meines Körpers. Solche Scheinheiligkeit empfindet man bei Sri Krishna gar nicht. Er meidet das Handeln nicht. Selbst seinem innigsten Freund Arjun kann er das nicht gönnen. Wozu bräuchte man denn die Gita, wenn das möglich gewesen wäre? Es bedingt also das Handeln. Nur Kraft Handelns bemächtigt man sich der Erlösung und der Entsagung. So einer gelangt alsbald zum Erhabenen. Welche Eigenschaften hat ein Yoga-Jugendlicher? Darauf sagt Sri Krishna,
Yoga-yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah Sarvabhutatma bhutatma kurvannapina lipyate.
Vijita Atma ist einer, der seinen Körper besiegt hat. Jitendriya, der seine Sinne besiegt hat. Vishuddhatma, der einen besonders reinen Geist besitzt. Sarvabhutatma, Bhutatma, der mit dem Urschöpfer alle Wesen das Einssein erlebt hat und ein Yoga-Übender ist. So einer handelt ohne Bindungen an seine Taten. Warum handelt er denn überhaupt? Um die Keime zum höchsten Wohl der Nachfahren zu überliefern. Und warum klammert er sich nicht an seine verrichteten Taten? Denn er ist jetzt mit dem Urschöpfer aller Wesen, mit dem Urelement, eins geworden. Weiter gibt es nichts zu suchen. Alles, wonach man sich bis jetzt gesehnt hat, erscheint nach diesem Erlebnis des Einsseins mit Mängeln behaftet und es fesselt ihn nicht mehr. Deshalb beeinflussen ihn die Handlungen, seine Taten nicht. Das ist die letzte Größe des Yoga.
Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tatvavit pashyan shrinvan sprishan jigran ashnan gachan swapan shvasan pralapan visrijan grinhan unmishan nimishan api Indriyani indriyartheshu vartanta iti dharayan.
Wer Gott aufgrund seiner erlebten Gottesschau kennt, so ein Yoga-Übender steht fest in seinem Glauben, dass er nichts tut, dass Gott durch ihn seine Pläne verwirklicht. Dies ist keine Fantasie, sondern das hat er Kraft seines Handelns verdient. Er hört, sieht, berührt, fühlt, riecht, isst, geht, schläft, atmet, scheidet aus und nimmt in sich auf, öffnet und schließt seine Augen, aber denkt, ich tue nichts. Es sind meine Sinnesorgane, die sich betätigen. Über Gott steht nichts. In ihm weilt er nun. Es gibt kein größeres Glück als ihn. Es gibt nichts Besseres, was er fühlen wollte und könnte. Deshalb hängt ein Vollkommener nicht an seinen Taten. Er hat kein weiteres Ziel. Und zum Aufgeben hat er auch nichts. Dies erklärt er anhand eines Beispiels.
Brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah lipyate na sapapena padma patramivambhasa.
Wer alle seine Taten dem Höchsten widmend und im Höchsten weilend verrichtet, wer alle seine weltlichen Bindungen aufgebend handelt, den fesseln seine Handlungen nicht, wie eine Lotusblume von Schlamm unberührt bleibt. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass das schmutzige Wasser die Lotusblüten Tag und Nacht umgibt. Aber die auf dem Wasser schwimmenden Lotusblüten werden nicht einmal von einem Wassertropfen berührt. So lebt der Gottähnliche in der Welt, aber von den weltlichen Bindungen erlöst. Er handelt für das Wohl der Menschheit, für seine Nachfahren.
Kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi yogina karma kurvanti sangam tyaktvatma shuddhaye.
Die Yogin handeln, indem sie ihren Sinnen, ihrem Geist, ihrem Verstand und auch ihrem Körper entsagen. Ist die Seele nach dem Aufgehen in dem Objekt immer noch unrein? Nein. Diese Yogin sind mit dem Urschöpfer aller Wesen vereint. Sie sehen die Ausdehnung ihrer eigenen Seele in allen. Sie handeln um der Reinheit aller Wesen willen und um allen den richtigen Pfad zu zeigen. Anscheinend handelt ihr Körper, ihr Geist und Verstand, aber in ihrem Innern herrscht totale Ruhe. Sie sind unumstößlich. Wie ein zu Asche verbranntes Seil noch die Spuren der spiraligen Krümmungen des Originals zeigt, aber zum Festbinden nicht mehr nutzt.
Yukta karma phalam tyaktva shanti mapnoti naishtikim ayukta kamakarena phale sakto nibadhyate.
Das höchste Ergebnis des Yoga ist das Aufgehen im Brahma. Wer dies erlebt hat, so einer, im Yoga Geübter, kümmert sich nicht um die Früchte des Handeln, denn er weilt nun im Erhabenen und ist zum höchsten Frieden gelangt. Danach gibt es keine Unruhe mehr. Aber ein ungeübter Lernender hängt noch an den Früchten, dem Einssein mit dem Erhabenen, seiner Taten. Was auch verständlich ist, denn er ist noch auf der Suche. Auch diese Anhänglichkeit ist bindend und die Ursache weiterer Bindungen. Sie haftet, bis man vollkommen ist. Darum muss der Meditierende vorsichtig sein. Mein Guru Maharaj warnte uns davor. Auch bei der kürzesten Entfernung von Gott kann die Maya uns wieder in ihre Gewalt nehmen. Unwissend sind wir bis zu dem wirklichen Zeitpunkt der Erkenntnis. Ein Meditierender darf sich nicht ausruhen, bis er sein Ziel erreicht hat.
Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvanna karayam.
Wer sich grundlegend in jeder Weise in Bahn hält, wer über den Körper, den Geist, den Verstand und die Natur hinaus in seinem Selbst verfestigt ist, so ein Selbstbeherrschter handelt nicht und ordnet auch keine Handlungen an. Das von den Nachfahren handeln lassen, bringt ihn auch nicht aus seiner inneren Ruhe. So einer in seinem Selbst feststehender weilt anheimelnd in seinem Körper mit 9 Toren, den 2 Ohren, den 2 Augen, den 2 Nasenlöchern, einem Mund und den Organen der Ausscheidung und der Zeugung, durch die er die weltlichen Genüsse wahrnimmt und durch die die weltlichen Genüsse auf ihn wirken. Allen Werken von Herzen entsagend, handelt er wahrlich nicht und verlangt von den anderen ebenfalls nicht, dass sie handeln. Hier möchte Sri Krishna sagen, dass der Erhabene weder selbst handelt, noch andere zum Handeln zwingt. Sadguru, Bhagwan, der Gottähnliche und der mit ihm eins gewordene sind lauter Synonyme. Selbst er braucht nichts zu tun. Seine Werke werden durch sein erwähltes Ideal durchgeführt. Für einen Mahapurush ist der Körper nur eine Behausung der Seele. Also ist das Werk des auserwählten Mahapurush das Werk Gottes. In diesem Sinne ist also das Werk eines Mahapurush nicht sein eigenes Werk. Der nächste Schloka sagt,
Nakartritvam nakarmani lokasya srijati prabhu nakarma phalasayogam svabhavastu pravartate.
Der Erhabene ordnet weder den Menschentaten an, noch schafft er die Tätigkeiten, noch verknüpft er die Früchte mit den Werken. Jeder handelt gemäß seiner ihm angeborenen Natur. Die Natur ist übermäßig umfassend, aber auf euch wirkt sie in dem beschränkten Maß eurer Stufe, denn ihr handelt auch eurem jeweiligen Sattvik, Rajas oder Tamasguna angemessen. Man neigt zur Missinterpretation, wenn man behauptet, wir seien doch nur Instrumente. Alles sei ihm, dem wahren Täter, überlassen. Gut oder schlecht, das seien seine Taten. Aber Sri Krishna sagt, Gott handelt nicht und ordnet uns auch keine Taten an. Noch wendet er ein Mittel zur Verknüpfung der Werke und ihrer Früchte an. Alle Menschen handeln gewohnheitsgemäß. Wenn das so ist, warum meint man, er tue alles?
Nadatte kasyachit papam na chaiva sukritam vibhu agyanena vritam jnanam tena muhyanti jantavah.
In dieser Strophe nennt er Gott Vibhu, einen, in dem sich göttliche Kraft manifestiert hat. Alldurchdringend. Vibhu bezieht sich entweder auf das Selbst des Kenners oder auf das höchste Selbst. Der allmächtige, prachtvolle Herrgott nimmt sich weder unsere guten noch unsere bösen Taten an. Die, die das sagen, die haben noch kein Wissen, denn ihr Wissen ist noch von der Unwissenheit verhüllt. Diese verwirrten sind wie Tiere und reden Unsinn. Wozu ermächtigt uns die Erkenntnis? Darauf sagt er,
Jnanena tu tadajnanam yesham nashitam atmanah tesham aditya vajjnanam prakashayati tatparam.
Nach dem Erblicken des Antlitzes Gottes erhalten auch die Unwissenden die Erkenntnis, deren Wissen durch Unwissenheit verhüllt war. Ihre Erkenntnis erhält alles, wie die Sonne das höchste Sein. Weilt das höchste Sein etwa in der Finsternis? Nein, er ist selbst das alles beleuchtende Licht, aber leider kann nicht jeder ihn sehen. Wenn die reine Weisheit das Unwissen enthüllt, dann fließt auch diese Weisheit, Erkenntnis, in ihn hinein. Diese Erleuchteten erleben keine Finsternis mehr. Welche Eigenschaften hat diese Weisheit?
Tat buddhayas tadatmana tannishthas tat parayanah gacchantya punaravrittim jnana nirdhuta kalmashah.
Wenn sich sein Verstand dem Urelement anpasst, wenn er seinen Geist dem Objekt entsprechend spüren lässt, wenn er in Übereinstimmung mit Gottes Anweisungen weilend lebt, dann besitzt er schon die Weisheit. Seine Erkenntnis zeigt sich nicht im Redeschwall oder der Argumentation. So einer, Kraft seiner Kenntnis von Sünden erlöst, gelangt zum Höchsten. Er ist von den Wiedergeburten befreit.
Vidya vinaya sampanni brahmane gavi hastini shuni chaiva shvapake cha pandita samadarshina.
Wessen Sünden durch Weisheit vernichtet sind, wer keine Wiedergeburten mehr erleiden muss. In den Augen solch eines Weisen sind gebetsverrichtende Brahmanen und Krematoriumswächter, Kühe, Hunde und auch Elefanten gleich. Solche Menschen sehen keinen Unterschied zwischen der Seele eines hochgelehrten Brahmanen und der eines aus der niedrigen Kaste. Für ihn ist die Kuh nicht heilig, der Hund nicht unheilig. Und der Elefant nicht riesig. Solche Weisen behandeln und erachten alle gleich. Den Körper halten sie für ein Kleid. Sie spähen durch das Kleid hindurch in die Seele und sehen deshalb keinen Unterschied. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der geübte Betende weiter fortgeschritten ist als die anderen. In dieser Strophe erwähnt er zwei Sorten von Gelehrten. Der eine heißt der absolute Kenner und der andere der geübte, bescheidene Gebetsverrichter. In welcher Weise sind das zwei Sorten? Eigentlich gibt es auf jeder Stufe zwei maßgebende Grenzsituationen. Die Ausgangssituation und die letzte erstrebte Grenzsituation des Einswerdens mit ihm. Die unterste Stufe des Gebets ist die, wo man anfängt zu beten, mit Demut, Hingabe und Widmung. Zuletzt am erstrebten Ziel erhält man das Ergebnis. Genauso ist die Brahmanenstufe. Mit dem anwachsenden Wissen erwirbt man sich problemlos Fähigkeiten wie Gelehrsamkeit und Demut, die einen zum Brahma leiten. Man lernt seinen Geist zu besiegen, seine Sinne zu zügeln und die Erfahrungen zu sammeln. Man lernt das ununterbrochene Nachdenken, das Meditieren und den Samadhi-Zustand, das Aufgehen im Absoluten. Dies ist noch die unterste Stufe zum Brahmana-Werden. Auf der höchsten Stufe gelingt einem das Erblicken von Brahma und das Aufgehen in ihn. Von einem wie Sri Krishna, der den größten Teil seiner Kindheit im Dienste der Kühe verbracht hat, erwartet man ein paar Verehrungsworte für die Kuh. Er räumt der Kuh keinen wichtigen Platz in seiner Religionslehre ein. Für ihn ist sie wie ein jedes Tier. Zweifelsohne bringt die Kuh finanzielle Gewinne, aber ihre religiöse Wichtigkeit hat sie erst in der späteren Zeit erhalten. Zuvor in einem der früheren Kapitel hat Sri Krishna gesagt, die Erkenntnis dieser Unwissenden ist mannigfaltig und sie können von ihren Erfolgen in rhetorischen und in vielen verschiedenen Weisen erzählen. Alle, die unter dem Einfluss ihrer Worte stehen, werden auch verdorben, vernichtet. Wohingegen es beim selbstlosen Handeln nur eine bestimmte Tätigkeit gibt, die des Yajna, des Opferwerkes. Schuld für die religiöse Wichtigkeit der Kühe, Hunde, Elefanten, Pappelfeigenbäume oder Flüsse tragen diese Unwissenden. Wären sie von religiöser Wichtigkeit gewesen, so hätte Sri Krishna das sicherlich erwähnt. Gebetsorte wie die Tempel und die Moscheen unter anderem sind für die Anfänger wichtig und von Nutzen, denn dort erhalten sie ihren Religionsunterricht. Also sind für einen von Wiedergeburten erlösten Mahapurush alle gleich, sowohl Brahmanen als auch Krematoriumswächter und genauso Hunde, Kühe oder Elefanten. Sein Blick reicht bis in die Tiefen des Urelements, der Seele. Und was wird solchen Mahapurush beim Erblicken des Höchsten zuteil? Sri Krishna sagt,
Ihaiva tairjitah sargo yesham samye sthitam manah nirdosham hi samam brahma tasmad brahmani te sthitah.
Von denen wird schon jetzt in ihrer Daseinsform die ganze Welt besiegt, deren Geist in Gleichmut verfestigt ist. Was hat der Sieg der Welt mit Geistesgleichmut zu tun? Wie kann ein Mensch die Zerstörung der ganzen Welt überleben? Sri Krishna sagt, Brahma ist ohne Falsch und ebenmäßig. So ist auch der Geist der Mahapurush ohne Falsch und ebenmäßig. Deshalb weilt er jetzt ewig im Brahma. Das ist der von Wiedergeburten befreite höchste Zustand. Wie gelangt man dorthin? Mit der Vernichtung der Feinde namens Wut und Lust, mit der Entsagung des Geistes. Denn die Welt ist nichts anderes als die Ausdehnung des Geistes und dem Erwerb des Gleichmuts. Welche Eigenschaften hat ein Brahmavid? Einer, der Gott geschaut und erkannt hat. Das heißt, ein Erleuchteter.
Na prahishet priyam prapya, no dvijet prapya cha priyam, sthira buddhir sammoodho, brahma vid brahmani sthitah.
Er hat weder Zu- noch Abneigungen. Was den anderen lieb ist, das Erlangen der Dinge erfreut ihn nicht. Und was von den anderen als unlieb betrachtet wird, dessen Erhalten betrübt ihn nicht. Solch ein Mensch mit festem Verstand, ohne Verzweiflung und der mit Brahma eins gewordene, weilt ewig im Brahma.
Bahya-sparsheshva-sattatma vindatyatmani yat-sukham sabrahma-yoga-yuktatma sukham-akshayam-ashnute.
Der im Sein Weilende, der von den sinnlichen Genüssen Erlöste, findet das immerwährende innerliche Glück. Seine Seele ist im Urelement aufgegangen. Deshalb genießt er das unvergängliche Glück. Wer genießt dieses Glück? Der, dem das Entsagen der weltlichen Genüsse gelungen ist. Will er andeuten, dass die weltlichen Genüsse uns ein Hindernis bereiten? Sri Krishna sagt,
Yehi samsparshaja bhoga dukkhayonaya evate adyantavantah kaunteya nate shuramate buddha.
Es ist nicht nur die Haut, die einen berührt. Berühren tun alle Sinne. Mit den Augen berühren bedeutet das Sehen. Das Hören heißt mit den Ohren berühren. So, mit Sinnen und Sinnesobjekten erzeugte Genüsse bereiten uns anscheinend beim Genießen große Freude. Dies scheint sehr zufriedenstellend zu sein, wird aber zur Ursache von weiteren Geburten, das heißt, dies ist imstande zu erzeugen und zu vernichten. Also, O Kaunteya, bescheidene Weise lassen sich dadurch nicht fesseln. Was entspringt aus diesem Berühren durch die Sinne? Lust und Wut, Liebe und Neid. Sri Krishna sagt,
Shaknoti haivaya sodhum praksharira vimokshana kamakrodhodbhavam vegam sayukta sasukhi narah.
Narr ist der, der sich nicht in die Irre führen lässt, der dem Ansturm von Wut und Lust überlegen ist, der ihnen Widerstand leisten kann. Der ist ein wahrer Glücklicher, der von Trauer, Kummer und Betrübnissen nicht gejagt wird. Erhalten kannst du dieses Glück nur während deines Lebens, nicht nach dem Tod. Gibt es die Erlösung nicht erst nach dem Tod, laut Kabir? Aber du, glaube an das Leben. Lügt der selbstsüchtige Guru, der dir nach dem Tod die Erlösung verspricht? Das sagt auch Sri Krishna. Ein Yogi, ein Glücklicher ist nur der, der vor seinem Tod, selbst in dieser seiner Geburt, am Ansturm von Lust und Wut widersteht.
Yonta sukhontararamah tathantar jyotirevayah sayogi brahma nirvanam brahma bhutodhigacchati.
Das Glück in sich suchen und finden, das Einssein mit Brahma, über das Gesprochene und das Gehörte hinaus zum Erhabenen gelangen. Nur der Yogi gelangt über das Wort hinaus zum Immerwährenden, der sein Glück im Selbst findet und der mit Brahma vereint ist. Zuerst müssen also die Begierden und die Schwächungen beseitigt werden. Danach folgt, wie selbstverständlich, die Gottesschau und der Eintritt zum Himmel.
Labhante Brahma Nirvanam Rishayah Kshina Kalmashah Chinnadvaidhayatatmanah Sarvabhuta Hiteratah.
Wessen Sünden nach dem Erblicken des Antlitzes Gottes vernichtet sind, wessen Verzweiflungen beseitigt worden sind und wer seine Sinne bezähmt hat, der gelangt zum friedlichen Höchsten.
Kama-Krodha-Viyuktanam Yatinam Yata-Cetasam Abhito Brahma-Nirvanam Vartate Viditatmanam.
Die Weisen, die von Wut und Lust erlöst sind, die sich beherrschend Gott erblickt haben, die erhalten den göttlichen Frieden, wo immer sie hingehen. Immer wieder legt Sri Krishna einen hohen Wert auf die Lebensweise aller Mahapurush, um so zum Nacheifern angespornt zu werden. In den folgenden Strophen gibt er eine ausführliche Beschreibung der einleitenden Maßnahmen zur Atemübung.
Sparshan kritva bahir bahyan Chakshuschaivantare bhruvo Pranapanau samau kritva Nasabhyantaracharinam Yatendriya mano buddhi Munir moksha parayanah Vikate chabhaya krodho Yah sada mukta eva sah.
O Arjun, wer sich die weltlichen Dinge aus den Sinnen schlägt, sie aufgibt, seinen Blick zwischen die Augenbrauen direkt nach vorne, nicht etwa links oder rechts richtet, nicht über die, sondern der Nase nach. Wer seinen Atem mit gleichmäßigem Abstand ein- und aushaucht, wer seinen Geist, den Verstand und die Sinne im Zaum hält, wessen Ziel nur die Erlösung ist, wer Angst, Wut und Begierde abgelegt hat, der ist für immer befreit. Und wie gelingt einem dieses, den Blick nach vorne zwischen die Augenbrauen richten? Der Verfasser Swami Adgaranand gibt hier eine ausführliche Beschreibung dieser Übung. Es gibt nichts, was man zwischen den Augenbrauen, sogar in den Augen tatsächlich sehen kann. Das bedeutet, dass man sein Denken in der Mitte zwischen beiden Augen festhält. Etwa direkt vor der Nase oder sagen wir der Nase nach. Aber Vorsicht, dabei die Nase nicht ansehen. Nun konzentriert man sich auf das Ein- und Aushauchen des Atems und auch darauf, wie lange der Atem ungezwungen gehalten wird. Von sich aus, ohne ihn länger als natürlich zu halten. Normalerweise dauert das eine halbe Sekunde. Mit dieser Aufmerksamkeit auf den Atem vernimmt man den unangeschlagenen Klang. Und dann wird der Atem ebenmäßig, unentwegt. In dem Inneren werden keine Gedankenwallungen mehr entspringen. Die äußerlichen Geschehnisse werden den Meditierenden nicht durchdringen können. Diese Aneinanderreihung ist mit dem Ölfluss zu vergleichen. Denn das Öl tröpfelt nicht, es fließt in einem Gleichstrom. Wer sich mittels dieser im Gleichstrom fließenden Konzentration aller weltlichen Dinge aus dem Sinn schlägt und sie aufgibt, wer den Blick zwischen die Augenbrauen richtet, wer ebenmäßig ein- und ausatmet, wer seinen Geist, Verstand und die Sinne bezähmend nur sein Ziel, die Erlösung, ins Auge fasst und Begierden, Wut und Lust ablegt, der ist für immer befreit. Und wohin führt das?
Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatva mam shanti mrichyati.
So ein Erlöster gelangt zum größten Frieden, indem er mich als Genießer aller Yajna und Tapa, als den größten Gott aller Welten, als den selbstlosen Wohltäter der ganzen Menschheit erkennt. Sri Krishna sagt, ich bin der Genießer des Yajna des Atems und aller Tapa der Menschen. Alle Yajna und Tapa gehen in mir auf. Was man am Ende des Yajna als Ergebnis Shanti bekommt, der Friede bin ich. Ein Weiser erkennt mich und geht in dem Augenblick der Erkenntnis in mir auf. Das ist der größte Frieden. Und wem das gelingt, der ist genauso groß wie ich. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Am Anfang dieses Kapitels hatte Arjun eine Bitte, nämlich, du preist mal den Yajna des selbstlosen Handelns und mal den Yajna der Erkenntnis. Entscheide dich bitte und zeig mir den besten zum wohlführenden Weg. Sri Krishna erklärt, dass beide Wege ein Handeln benötigen, aber dass das selbstlose Handeln besser ist. Ohne Handeln ist die Weltentsagung, die unser Ziel ist, nicht möglich. Ein im Yoga Geschulter ist der wahre Sannyasi, der wahre Gott, der weder handelt noch das Handeln anordnet. Denn jeder handelt seiner Natur gemäß. Wer mich erblickt hat, der ist der wahre Weise, ein Pandit, ein Kenner. Die Menschen kennen mich nur durch den Yajna und als Belohnung für das Befolgen des Yajna gelangen sie zu mir. Japa und Tapa gehen beide in mir auf. Nur wegen mir erhalten sie das Ergebnis des Yajna, den mittels Yajna zu gewinnenden Frieden. Dieser zu gewinnende Frieden bin auch ich. Das bedeutet, dass sie den Sri Krishna ähnlichen Zustand erlangen. Die Seele erlebt das Aufgehen im Urschöpfer und so wird sie selbst auch wie er. Das mag sie viele Geburten kosten. Also erhalten wir in diesem Kapitel die Erkenntnis, dass der eigentliche Genießer der in allen Mahapurush weilende Höchste ist. Hiermit endet das Kapitel namens der Yajna-Genießer Mahapurush Maheshwar, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführte 5. Kapitel der Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Das Ende des 5. Kapitel namens der Yajna-Genießer Mahapurush Maheshwar, der Yathartha Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgaranand, dem Schüler Sriman Paramhans Parmanands. Hari Om Tat Sat.